Guten Tag zu meinem neuen Podcast. Aus aktuellem Anlass habe ich heute eine Gästin, die für das Europäische Parlament kandidiert. Am 9. Juni sind Europawahlen und Claudia Walter aus Köln sitzt heute bei mir und wird über sich und über Europa erzählen. Guten Tag, Claudia.
Hallo, Andreas.
Claudia, dieses Format, was ich hier mache, ist immer so ausgerichtet, dass ich Leute vorstelle oder sie viel auch erzählen lasse von sich selber. Hier geht's nicht um politische Überschriften, jetzt geht's um den Menschen. Wer ist Claudia Walter?
Ja, also ich wohne in Köln, das kann ich schon mal sagen. Und mit meiner Familie, meine Tochter macht gerade Abi, mein Lebensgefährte, Köln-Innenstadt. Und arbeite beruflich gar nicht im EU-Parlament, da will ich ja hin, sondern bei der Bertelsmann Stiftung im Bereich Demokratie und Zusammenhalt. Und bin aber auch ein Mensch, die viel Politik macht und wenn ich Zeit habe, singe ich gerne, treffe mich mit Freunden. Also ja, was man
so macht.
Du hast
also ein Leben auch neben der Politik.
Ja, auf jeden
Fall.
Aber
wir sollten nicht verheimlichen, dass du auch die Co-Vorsitzende der Köln SPD bist. Das heißt also, du hast schon also einige wichtige Ämter in der SPD oder demokratischen Parteien. Und die Frage ist Europa. Europa ist, glaube ich, für meine und für deine Generation eine ganz wichtige Geschichte, weil ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo wir an jeder Grenze in Europa stehen mussten und wo wir Kontrollen über uns ergehen lassen mussten. Das ist alles nicht mehr da. Ich glaube, dass wir beide oder auch viele in unserem Alter, wir sind fast gleich alt, viel dafür positive Erfahrungen gemacht haben. Aber was ist mit der jungen Generation? Was erleben die heute von Europa?
Ja, gute Frage. Ich war heute in der Schule, also finde es ganz positiv, dass sehr viele Schulen im Moment Diskussionsveranstaltungen machen und ist ja auch das erste Mal, dass ab 16 wirklich das Wahlalter hier in Deutschland möglich ist. Und da erlebe ich anders als sonst, dass das Thema Frieden wieder auf der Tagesordnung steht. Also 2019 hatte ich schon mal kandidiert, aber auf einem völlig unrealistischen Listenplatz. Da war das nicht so, sondern durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine ist das Thema auch hier wieder so präsent, dass gerade Jugendlichen ja das auch vor Augen führt, sowas ist nicht ausgeschlossen. Es gibt es und es gibt es sogar vor unserer Haustür und damit auch so ein Verständnis da ist, ja, Europa ist ein Friedensprojekt.
Das war es aus meiner Sicht von Anfang an. So ist es ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, aus Erzfeinden. Frankreich und Deutschland sind heute Partner geworden. Wir haben einen wahnsinnig aktiven Jugendaustausch. Ich selber lebe in einer binationalen Ehe. Meine Frau ist Italienerin. Ich bin die Hälfte des Jahres, lebe ich in Italien ohne Probleme. Ich kann hin und her reisen. Ich kann die Kultur, die Menschen erleben. Und das alles braucht aber auch ein starkes Europa. Und wir reduzieren ja viel in der Berichterstattung Europa auf Bürokratie, auf weit entfernt. Ich war ja 10 Jahre im Landtag in NRW. Viele Leute im Großraum Köln kennen nicht die Namen ihrer Landesabgeordneten, aber die Europaabgeordneten sind noch weiter weg, weil Brüssel ist noch mal ein Stück weg. Wie kann man das auflösen? Wie kann man das deutlicher machen, was das für Menschen sind? Ich meine, ich hoffe, dass dieser Podcast auch ein bisschen dazu beiträgt.
Das hoffe ich auch, würde mich sehr freuen, denn tatsächlich hat die EU mit uns allen was zu tun. Also wir haben einen Flyer, es gibt eine Broschüre, da ist durchdefiniert, wenn ich morgens aufstehe, wenn ich zur Arbeit gehe, wenn ich abends ins Bett gehe. Bei jedem Schritt am Tag stoße ich eigentlich auf europäische Gesetzgebung. Ob es ums Wasser geht oder den Wecker, wo ich die Garantievorschriften berücksichtigen muss oder den Wecker zurückbringen kann, reparieren lassen kann. Um den Arbeitsplatz, jeder fünfte Arbeitsplatz bei uns in der Region ist auch von der EU abhängig. Also alles.
Aber Telefon.
Ja, Rooming. Ich meine die Roaming-Gebühren, das wissen wir ja noch alle, dass man im Urlaub früher horrende Telefonrechnungen hatte, wenn man nicht aufpasste, weil man jede Minute extra zahlen musste. Und da wirklich jetzt vom europäischen Ausland wie zum Ortstarif sozusagen mit dem Handy telefonieren zu können, ist auch ein kleiner, aber ein total wichtiger und preisgünstiger Vorteil. Wo du das eben sagtest mit dem Friedensprojekt Europa, das kenne ich auch aus meiner Familie. Also wir haben früher immer darüber diskutiert, mit meinen Eltern, aber auch Großeltern. Meine Eltern sind Kinder gewesen im Krieg und mein Opa, den ich noch kennenlernen durfte, der war Jahrgang 1897. Das heißt, der war 17 Jahre alt, als der Erste Weltkrieg anfing. Und der musste in Frankreich gegen die Franzosen kämpfen. Und der hat das genauso, wie du das eben gesagt hast, gelernt. Die Franzosen, der Franzose ist unser Erbfeind. Und als der Zweite Weltkrieg dann ausbrach, wurde das ja reaktiviert, der Franzose ist unser Erbfeind. Und nach dem Krieg, Mitte der 50er Jahre, war mein Patenonkel, sein Sohn, war der 17, Mitte der 50er und hatte einen französischen Brieffreund. Und dieser Brieffreund wollte nach Deutschland kommen und mein Onkel wollte den in Frankreich besuchen. Das war für meinen Opa natürlich erstmal unvorstellbar und er hat sich drauf eingelassen. Das ging nur, glaube ich, weil das genau die Zeit war, wo die europäische Idee vorangetrieben wurde. Wir hatten ja vor ein paar Tagen den 9. Mai, wo sich die Rede von Robert Schuman jährte, der diese verrückte Idee hatte, ne? Gerade dass Frankreich und Deutschland wirklich als Nachbarländern sich befreunden mussten, sollten und die EU zu gründen ist. Gleichzeitig genau die Idee, dass gerade bei Jugendlichen der Jugendaustausch gefördert wird. Also durch diese neue europäische Idee war das überhaupt möglich, dass tatsächlich auch mein Patenonkel nachher seinen Brieffreund besucht hat und umgekehrt. Ein Riesenschritt, wenn man sich vorstellt, dass...
Vorher haben sie aufeinander geschossen.
Vorher haben sie aufeinander geschossen. Ne? Und dann den eigenen Sohn in eine Familie des sogenannten Feindes zu geben, so viel Vertrauen dann auch mitzugeben und umgekehrt den Sohn des Feindes, des Erbfeindes selber in der Familie aufzunehmen. Aber die haben es geschafft. Ist eine wunderbare Freundschaft auch draus entstanden.
Ja, wir sprechen natürlich zu Recht und das ist auch, möchte ich auch gerne, dass wir die vielen Vorteile sagen. Aber wir dürfen ja nicht ausblenden, dass nicht alles gut ist. Zum Beispiel das Erstarken der Rechten in Europa. Das heißt, dieser ganze Nationalismus, den ich auch in Italien spüre, den wir aus Ungarn kennen, den wir in Polen über mehrere Jahrzehnte jetzt hatten, der aber zum Glück jetzt ja scheinbar in eine andere Richtung geht. Auch in Deutschland haben wir eine starke rechtsradikale Partei und das alles wissen wir und wir wissen auch, was wir verlieren können. Und aber was müssen wir tun? Was kann ein Europaabgeordneter, eine Abgeordnete tun, um das weiter einzudämmen?
Also das macht mir riesige Sorgen. Ne? Also gerade, dass in so vielen Ländern inzwischen Rechtsextreme und Rechtspopulisten an den Regierungen beteiligt sind, selbst in Skandinavien oder selbst in den Niederlanden, der Geert Wilders stärkste Kraft geworden ist. Und wir vorher immer ein Bild hatten von Skandinavien, Niederlanden, wirklich als tolerante, offene Länder für uns ein Vorbild gewesen. Also das ist eine sehr schlimme Entwicklung. Wie du sagst, auch in Deutschland durch die AfD, durch Rechtsextreme hier. Ich glaube, dass das Geheimtreffen in Potsdam doch viele wachgerüttelt hat. Denn da ist ja wirklich dieser Plan bekannt geworden, dass Millionen von Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland ausgesiedelt werden sollten. Also schwarz auf weiß. Das ist so absurd, dass man das überhaupt nicht sonst für bare Münze gehalten hätte. Aber schwarz auf weiß ist es dank der Recherche von Korrektiv aufgedeckt worden. Und dadurch sind so viele Leute wach geworden, auf die Straße gegangen, 70.000 allein in Köln, in vielen Städten, 1% der Bevölkerung. Und das ist das, was mich auch ermutigt.
Aber die brauchen jetzt weitere Angebote.
So ist es.
Also das unterschreibe ich völlig, was du sagst. Und ich bin auch auf die Straße gegangen und ich habe auch in Italien, als ich da war, an solchen Demonstrationen teilgenommen. Das ist wichtig und das war auch ein wahnsinnig gutes Signal. Aber ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie reagiert Politik jetzt weiter darauf?
Absolut.
Also ich glaube, die Frage, wie stark ist ein europäisches Parlament? Welche Rechte hat ein europäisches Parlament? Und hier wird dann immer ja leicht in Deutschland diskutiert, ja, wir dürfen nicht zu viele Rechte an Europa abgeben. Ich halte das für nicht richtig. Also ich bin ein überzeugter Europäer und ich glaube, dass wir ein viel stärkeres Parlament brauchen mit Abgeordneten, die auch wirklich durchgreifen können, mhm, und eine Kommission und die vielleicht mal eine andere Rolle bekommen. Das
absolut
ist
ja. Ja, würde ich alles so unterschreiben. Also der erste Punkt wäre für mich, dass die demokratischen Parteien da erstmal zusammenhalten müssen und sich zusammen gegen die AfD stellen müssen. Wir haben das in Köln getan. Also wir haben hier eine Vereinbarung, die nicht nur wir unterschrieben haben, sondern auch CDU, FDP, Grüne, Linke, Volt, dass wir gemeinsam zur Wahl aufrufen, dass wir gemeinsam gegen rechts sind, gegen die AfD, dass wir auch da nicht hingehen, wo die AfD auf dem Podium sitzt. Das ist schon mal ein wichtiges Signal. Mir wäre wichtig, dass die Zivilgesellschaft und die Bürger und Bürgerinnen das nicht alleine der Politik überlassen, sondern sagen, ja gut, wir machen das auch. So wie auch die Kirchen sich gegen die AfD ausgesprochen haben, auch weite Teile der Wirtschaft, die wissen, dass auch...
Und das Verwaltungsgericht in Münster.
Absolut, genau.
Also ja, es gibt gute Gründe, das zu machen und das, mhm, so, und aber nochmal, ich will so, das jetzt nicht kleinreden.
Ja, genau.
Die Frage ist jetzt, was machen wir dann und mit welchen Initiativen? Was, wenn du jetzt, was wir hoffen, in den Europäischen ins Parlament einzieht, was für Initiativen könntest du dir vorstellen, was man
ja
da machen könnte?
Also erstmal, dass die EU-Wahl erfolgreich sein kann, sein soll, das hängt davon ab, dass die Leute wirklich nicht nur demonstrieren gehen, sondern wählen gehen. Also am 9. Juni wirklich wählen, selbst wenn man unzufrieden ist, wie auch immer. Es gibt 35 Parteien, man braucht davon keine rechtsextreme Partei wählen, nicht die AfD wählen. Es gibt viele demokratische Parteien, die zur Auswahl stehen.
Und man kann schon heute in Köln wählen. Das sollen die Leute
ja. Man kann jetzt schon, ja, genau.
Man kann jetzt schon in den Bezirksämtern wählen und man kann Briefwahl machen. Also es gibt wie bei den Landtags- und Bundestagswahlen und Kommunalwahlen keinen Grund zu sagen, ich hatte an dem 9. Juni leider keine Zeit.
Genau.
Das
also
würde
kann
ich nicht akzeptieren als Grund, weil es gibt so viel,
machen.
Man kann es täglich machen.
Und ja, auch wenn man jetzt keine deutsche Staatsangehörigkeit hat, sondern EU-Pass, also Pass aus einem anderen EU-Land, Italien beispielsweise, dann kann man sich noch bis zum 19. Mai registrieren und dann auch von seinem Wahlrecht Gebrauch machen, natürlich nur in einem Land. So, und wenn dann die Wahl gelaufen ist und die nächste EU-Legislaturperiode beginnt, dann wäre mir sehr wichtig, dass auch das Thema Rechtsstaatlichkeit viel ernster genommen wird in der EU. Das ist auch was, wo unsere Spitzenkandidatin Katharina Barley von der SPD für steht, die sich sehr darüber aufgeregt hat, wenn bei Ungarn und Ungarns
Orban
wirklich die Augen immer zugedrückt werden. Denn in Ungarn wird die Rechtsstaatlichkeit überhaupt nicht akzeptiert. Da wird versucht, die Justiz gleichzuschalten, wird versucht, die Meinungsfreiheit wirklich zu beerdigen, die Gewaltenteilung anzukratzen. Und Orban geht auch ganz oft bei EU Beschlüssen nicht mit oder droht damit, sein Veto einzureichen, um eben Gelder ausgezahlt zu bekommen. Also das ist was muss man sehr ernst nehmen. Und da ist es wichtig, dass die EU bei allen Mitgliedsländern wirklich sagt, so, Regeln sind Regeln, Rechtsstaatlichkeit muss eingehalten werden.
Und ein Thema, was uns beide, dich vielleicht ja noch mehr beschäftigt, ist Frauenrechte. Und das ist etwas, was Europa uns ja auch mehr gegeben hat. Und das aber auch in vielen Bereichen jetzt wieder durch solche Leute wie Orban und andere in Frage gestellt wird. Und deswegen, glaube ich, haben auch bei dieser europäischen Wahl wieder die Frauen eine große Chance, demokratisch zu wählen. Und ich sage, du hast gesagt 35 Parteien. Also wir machen Werbung für dich, wir machen auch vielleicht für die SPD ein bisschen Werbung, aber es geht im Grunde darum, wirklich demokratisch zu wählen und hinzugehen. Und auch gerade Frauen müssen sich mal angucken, was wir eigentlich an Möglichkeiten bekommen haben und was in Gefahr ist dabei.
Ja,
oder sehe ich das falsch als Mann?
Nee, siehst du völlig richtig. Also die EU war sehr häufig auch der nationalen Gesetzgebung voraus und hat Frauenrechte auch EU-weit weitergetrieben. Und im Moment stehen jetzt auch wieder viele Themen auf dem Programm, die für Frauen besonders relevant sind. Also beispielsweise das Thema Abtreibung. Da sind wir in Deutschland überhaupt nicht sehr weit, sondern auch hier gilt immer noch der Kompromiss, Paragraph 218, dass Schwangerschaftsabbrüche nur unter bestimmten Bedingungen möglich sind. Ich würde mir wünschen, dass beispielsweise hier in Deutschland dieses Werbeverbot aufgehoben wird. Also eine Ärztin, die auf ihrer Website darüber informiert, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornimmt, die macht sich strafbar. Ja. Und das ist eigentlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Das verhindert auch, dass junge Frauen, die in Nöte kommen, die keinen Ausweg mehr sehen, als abzutreiben, sich wirklich gut und gründlich informieren, wo es auch gesundheitlich für sie am besten möglich ist, eine Abtreibung vorzunehmen. Keiner macht das ja einfach mal so, sondern wirklich, wenn man in Not ist. Und in anderen Ländern sehen wir das auch, dass es in vielen Ländern eine Rolle rückwärts gibt und bereits erfolgte Rechte wieder zurückgedreht werden sollen. In Polen übrigens war das ein Grund dafür, dass die Regierung PiS genau abgewählt wurde, weil Tausende von Leuten auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, es reicht uns, wir möchten nicht bevormundet werden. Also wir möchten selber über unseren Körper entscheiden und auch das war ein sehr wichtiges Zeichen. Frauenrechte, wenn man sich anschaut, dass immer noch tatsächlich Frauen im Schnitt niedriger bezahlt werden als Männer. Sollte man kaum glauben, im 21. Jahrhundert ist aber so.
Genau, du sprichst mit einem Gewerkschafter, ich kenne das.
Du kennst das, genau. Ja, also Equal Pay ist da die Forderung und EU-weit haben Frauen im Schnitt 15% weniger Gehalt zur Verfügung. Ja, auch das gehört wirklich abgeschafft. Deutschland ist auch da leider auf dem traurigen Platz. Wir sind sogar über dem EU-Durchschnitt, was dieses Gap, diese Schere angeht. Wir haben 18% Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen.
Das sind alles Themen, die wir richtigerweise besprechen. Aber ich hatte ja am Anfang gesagt, ich will ein bisschen was über Claudia wissen. Du hast so ein bisschen angedeutet, du bist jetzt, oder bei Bertelsmann hast du deine Funktion, aber du hast ja auch was vorher gemacht in Aachen. Du hast in europäischen Jugendorganisationen, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, Gabi, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was drüber erzählen, was du da gemacht hast und warum du das gemacht hast.
Genau, also ich habe in Aachen studiert.
Und du bist, Entschuldigung, du bist ja keine Kölnerin. Das sollte man auch nicht.
Doch,
du bist eine Wahlkölnerin, oder?
Nee, eine echte Kölsche.
Ui.
Jo. Wobei die echte Kölsche ist Immi, habe ich gelernt. Aber
okay,
bin sogar auch echte Kölsche und hier geboren.
Oh, wer im Stadtteil?
Genau. Geboren in Lindenthal, St. Elisabeth. Und dann bin ich im Kindergarten in Nippes gewesen.
Okay.
Genau. Und dann Es war damals noch ein armer Stadtteil. Ja. Ein Arbeiterstadtteil.
So wie Ehrenfeld, ja.
Genau. So wie Ehrenfeld. Heute anders. Ja. Viel gemischter. Als ich in die Schule gekommen bin, sind wir nach Bergisch Gladbach gezogen, weil auch mein zweiter Bruder unterwegs war, wie man so sagt, und die Wohnung zu klein war. Und nach der Schule bin auf die Gesamtschule gegangen in Bergisch Gladbach-Paffrath. Nach der Schule bin ich nach Aachen gezogen, habe da studiert, politische Wissenschaft, Germanistik und Geschichte. Und dann habe ich mein Praktikum machen dürfen in einem Landesministerium für die Gleichstellung von Frau und Mann. Und dann auch noch ein halbes Jahr als Ersatzreferentin sozusagen arbeiten können. Für eine Referentin, die in Elternzeit oder früher hieß Erziehungsurlaub war. Und dann war ich 2 Jahre in Wien. Und das hat mich auch sehr geprägt. Das war bei den bei der UC, das sind die internationalen Jusos und Falken, also die internationale Jugendorganisation der Sozialdemokraten, Sozialdemokratin. Und dieses internationale Arbeiten, das war für mich völlig neu. Das hat mich so angefixt. Das hat mich auch so im Hinblick auf Europa-Begeisterung wirklich geprägt. Denn für die Europa-Treffen war ich da immer zuständig und habe gemerkt, was das für eine Bereicherung ist, sich mit Leuten aus anderen Ländern auszutauschen, um Positionen zu streiten, zu sehen, es denken nicht alle so wie wir, sondern vielleicht hat auch der andere eine berechtigte Perspektive
und man muss
Kompromisse finden,
eigene
Erfahrung, genau. Also das fand ich höchst spannend. Und dann kam ich zurück nach Aachen und habe da in einem Projekt der Euregio Masrhein gearbeitet, grenzüberschreitend. Genau, wie du sagst, da ging es um die Vernetzung oder die grenzüberschreitende Vernetzung in der Kinder- und Jugendarbeit. Wir haben zum Beispiel Seminare angeboten für Jugendverbände, für Jugendzentren. Wir haben Kulturtage gemacht für Kinder, Jugendliche. Also mit dem Ziel, Europa schon im Alltag, im Leben, in der Grenze, ja genau, spürbar, konkret spürbar zu machen.
Stichwort Karlspreis.
Ja, das ist natürlich in Aachen ein Riesenereignis immer.
Ich hatte schon mal einen Karlspreisträger hier, Martin Schulz.
Ja.
Für die Europäische Kommission. Oder für das Europäische Parlament.
Für das Europäische Parlament, als genau, Präsident des Europäischen Parlaments.
Ja, und also gute Tradition.
Auch ein echter großer Europäer. Also er sprach auch neulich, als wir die Auftaktveranstaltung in Aachen hatten. Und auch wenn er jetzt kein Präsident des Europäischen Parlaments mehr ist, sondern Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung, merkt man, dass das sein, dass er für das Thema brennt, für die Europäische Union.
Brauchen wir nicht solche Menschen jetzt? Ich meine auch auf der konservativen Seite. Wir brauchen doch Menschen, du hast vorhin Schumann oder andere angesprochen.
Ja,
das waren alles Leute, die hatten auch ein Charisma. Die haben für dieses nicht, ja, die haben gebrannt dafür.
Richtig.
Ist nicht die auch ein Problem, was wir heute haben, dass wir diese Persönlichkeit Männer, Frauen nicht mehr haben? Oder ich kann sie nicht erkennen oder sie kommen nicht in die erste Reihe. Wenn man heute Leute sieht, die im Europabereich tätig sind, dann sind das in der Regel ja mehr fast so Bürokraten oder täuschen wir uns da oder kannst du jemanden oder Menschen benennen, die diese Rollen oder diese Lücken füllen können?
Ja, die gibt's bestimmt. Also ich glaube, wir täuschen uns da auch über die Berichterstattung. Wir hatten da ja schon mal drüber geredet, ja, dass häufig das Negative über die EU berichtet wird und das Positive nicht. Also ich habe neulich Anfang April Birgit Zippel besucht im Europäischen Parlament, eine unserer Europaabgeordneten. Und da merkt man schon die Begeisterung. Ich durfte mit teilnehmen an unserer Fraktion. Da wurde engagiert gestritten. Ging es um diese neue Asylreform. Es war auch sehr viel Begeisterung zu spüren, sehr viel Enthusiasmus. Also bei Katharina Barley merke ich das sehr, unsere Spitzenkandidatin, die sich sehr da auch ja nicht nur für erwärmt, sondern auch andere begeistern kann, aber auch in anderen Parteien.
Der ehemalige Luxemburger Außenminister.
Ja, richtig, ja, Asselborn.
Also ich habe ihn zwei, drei Mal persönlich mal getroffen bei solchen Veranstaltungen. Das
ist ein wirklicher Europäer. Ja. Also oder Klára Dobrev hatten wir mal eingeladen, die Oppositionspolitikerin in Ungarn. Also ja, auch die Länder, die sich wünschen, wirklich in die EU zu kommen. Also ich glaube schon, es gibt sehr viele Persönlichkeiten.
Wir müssen sie halt nur wahrnehmbarer machen. Wir müssen, wir müssen jetzt wieder, also kritische Berichterstattung, ja, das da überhaupt, aber wir müssen auf der anderen Seite den Menschen da draußen und gerade auch den Jüngeren nicht nur mit Flyern, sondern wirklich mit Menschen. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ich mache 50 Jahre jetzt selber Politik oder bin in der Politik aktiv und mich haben meistens Menschen immer angesprochen.
Ja, da sagst
Willy
du
Brandt,
was.
Also, Egon Bahr, das sind was waren für mich Schlüsselfiguren. Andere haben sie gehasst. Mhm. Ich habe sie geliebt. Geliebt habe ich meine Frau. Aber das waren einfach Menschen, die mich beeinflusst haben und die uns nach vorne gebracht haben.
Das stimmt, die Menschen und die Ideen, Jacques Delors kann man auch noch erwähnen natürlich, aber gerade Menschen in der Begegnung, das ist das, was ich auch so faszinierend finde. Wir hatten jetzt vor kurzem einen Besuch in Köln, einmal von 15 Leuten unserer Schwesterpartei in Amsterdam, der PVDA, Partei van der Arbeit, und ein paar Wochen später aus Lille, unserer Partnerstadt oder eine der vielen Partnerstädten aus Köln, auch die Leute aus der Schwesterpartei. Und das sind ganz tolle Begegnungen, wo man merkt, es geht nicht nur um Politik, sondern es geht auch darum, zusammen Spaß zu haben. Es geht um die Kulturen, sich gegenseitig kennenzulernen.
Ja, und Energie wieder auftanken.
Energie auftanken,
richtig. Man weiß, warum man das macht.
Ja, genau.
Jetzt mal wieder was Privates. Musik hast du mal ganz kurz einfließen lassen.
Ja,
wie muss ich mir das vorstellen als Stones-Fan? Was bist du?
Okay. Ich habe in der Schulzeit in der Schülerband gesungen. Gut, ich habe auch sehr lange Klavier gespielt, das dann, als ich im Abi-Stress war, aufgehört und nie wieder angefangen, leider. Aber das Singen, das habe ich irgendwann sein gelassen und irgendwann wieder aufgenommen. Und im Moment versuche ich zumindest, die Zeit zu finden, einmal die Woche Gesangsunterricht zu nehmen.
In welche Richtung oder ist das völlig offen? Ist Musik ein weiter Begriff für dich? Oder?
Ist ein weiter Begriff, genau. Ja. Also damals haben wir hauptsächlich gecovert. Also ja. Das, genau, auch später in der Band, das waren irgendwie Songs, so eher Klassiker, so, sowohl aus den 60ern, 70ern oder 80ern.
Aber mit Menschen, die singen, soll man sich ja zusammensetzen, weil da kann meistens was Gutes bei rauskommen. Ne?
Genau.
Die haben dann auch eine Empathie und all sowas. Oder ich glaube, es ist ganz wichtig, so vor allen Dingen im Stress ist es, glaube ich, ganz wichtig, wenn man dann auch mal sowas hat, wo man völlig anders,
finde ich auch,
ein anderes Gefühl bekommt.
Auch, ja, ab und zu treffe ich mich mit anderen Freunden, Freundinnen. Wir sind 8 Leute, wir essen immer lecker zusammen, aus mehreren Parteien und essen lecker zusammen und dann singen wir zusammen, haben Riesenspaß und trinken noch ein Bier.
Ja, guck mal, das ist doch wichtig. Das steht auf keinem Plakat.
Nee, und
das eben halt neben politischen wichtigen Entscheidungen steht dahinter ein Mensch. Und der hat Hobbys, der hat sein Privatleben und der hat Ideen oder so. Und das finde ich immer ganz wichtig. Das kommt in der heutigen Zeit bei diesen kurzen Botschaften alles zu kurz.
Ja, das
die
stimmt.
Sind alle wichtig, aber ich glaube, das, was die Menschen da draußen wissen müssen, ist, wer steht denn hinter diesem Plakat oder wer ist diese Figur oder die Person, die da drauf ist. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir viel zu wenig tun. Man muss sich jetzt auch nicht für jeden Bereich outen oder für jeden Bereich irgendwie alles offenlegen. Aber ich glaube, ein bisschen müssen die Menschen über uns was wissen, wenn wir in der Öffentlichkeit stehen. Und das hast du jetzt gemacht, das finde ich in Ordnung. Und zurück nochmal jetzt wieder zu diesen politischen, europäischen Themen. Was sind deine Schwerpunkte jetzt im Wahlkampf? Was spürst du? Was sind so die Linien, die du selber da nach den Menschen nahebringen möchtest?
Ja, also einmal finde ich wirklich wichtig, dass Europa sozialer wird und demokratischer. Haben wir schon drüber gesprochen, aber sozialer auch als Learning, als Lernerfahrung aus der Vergangenheit. Also manche erinnern sich vielleicht noch an die Finanzkrise 2008, 2009. Und das setzte sich ja fort in der Griechenland-Krise beispielsweise. Jetzt habe ich einen griechischen Schwiegervater, einen halbgriechischen Mann. Das heißt, wir haben auch Verwandtschaft in Griechenland. Ich habe das als sehr hart empfunden. Mhm. Also Griechenland war pleite und in der deutschen Öffentlichkeit hieß es immer, wir sind so großzügig, geben den Griechen Kredite und pleite Griechen und so weiter und so fort. Das ist wirklich nur die halbe Wahrheit. Also in Wirklichkeit sind die Sparzwänge in Griechenland so weit gegangen, dass in vielen Familien gar keine soziale Abfederung mehr möglich war. Das haben wir auch gemerkt, dass manchmal ein einziger noch in der ganzen Familie berufstätig war. Die anderen sind durch die hohe Arbeitslosigkeit gestraft worden. Da gab es auch kein Arbeitslosengeld wie bei uns, was einen auffängt. Es gab noch die Rente der Oma, die aber sehr, sehr bescheiden war, die Rente. Das heißt, mit diesen 1,5 Einkommen musste eine ganze Familie durchgebracht werden. Es wurde viel privatisiert. Zum Beispiel der Hafen von Piräus an China verkauft.
Die Flughäfen.
Flughäfen, genau. Und jetzt sagen alle, wir müssen aufpassen, nicht von China abhängig zu sein. Aber Griechenland war damals wirklich in die Arme von den Chinesen in diesen Infrastruktureinrichtungen getrieben worden. Also ich glaube, ich hoffe mal, dass man daraus gelernt hat, dass diese Form von Sparzwang zu weit geht und dass es tatsächlich wichtig ist, auch Investitionen zu haben und den Staaten zumindest und den Leuten nicht die Luft abzudrehen. Es wird jetzt auch ein bisschen berücksichtigt, dass bei den wirtschaftlichen Kriterien die Situation der einzelnen Länder viel stärker berücksichtigt werden muss. Sozialer werden muss die EU auch, was zum Beispiel den Mindestlohn angeht. Das war ein großer Schritt vor 5 Jahren, dass die Mindestlohnrichtlinie beschlossen wurde, die muss jetzt noch umgesetzt werden, noch ratifiziert werden in einzelnen Mitgliedsländern. Was heißt das? Das heißt nicht, dass der Mindestlohn überall gleich hoch ist, sondern dass der in den einzelnen Ländern 60% des Medianlohns beträgt und wirklich sich nach dem jeweiligen Einkommen von Land zu Land richtet. Bei uns war das, als die Ampelregierung anfing, zufällig 12%. Haben wir ja auch bereits
durchgesetzt. Hat aber lange gedauert in Deutschland.
Hat viel zu lange gedauert. Vor allen Dingen müsste es jetzt viel höher sein. Ich bin heilfroh, dass Olaf Scholz jetzt auch gesagt hat, als Bundeskanzler, er setzt sich dafür ein, dass der Mindestlohn auf 15 Euro steigt und nicht bei 12,41 Euro stehen bleibt. Ja, das ist ein Punkt. Tariflöhne. Ich meine, du bist Gewerkschafter, brauche ich dir nicht sagen. Das besorgt einen auch, dass immer weniger Löhne wirklich tariflich gebunden sind. Von daher wäre es auch gut, dass in der EU zu berücksichtigen, mit einem EU-weiten Tariftreuegesetz beispielsweise, dass öffentliche Aufträge nur an Firmen vergeben werden, die tariflich gebunden, die Standards einhalten. Und was ich wirklich wichtig finde, dass das Lieferkettengesetz jetzt beschlossen wurde, das wäre fast schiefgegangen. Das ist ein Begriff, den wenige nur kennen. Was heißt das? Das heißt, dass die Firmen in der EU sich verpflichten, ihre Produkte herzustellen ohne Kinderarbeit und ohne Menschenrechtsverletzung. Das trifft nicht alle Firmen, sondern Firmen ab 1000 Beschäftigte. Aber es wäre fast schief gegangen. Es wäre fast an der FDP gescheitert.
Ja, das sind die deutschen Probleme, die wir haben.
Ja, wirklich. Ja.
Also das alles zeigt ja, wie wichtig diese EU ist und was da noch an Möglichkeiten ist. Und wir hatten vorhin mal, ganz kurz habe ich das ins Spiel gebracht, die Frage, die Rolle des Parlaments. Wir haben ja einen großen Schritt schon nach vorne gemacht. Auch der bereits erwähnte Martin Schulz hat da ja auch viel zu beigetragen. Meinst du, dass es, oder gibt es Initiativen in dieser Richtung, das Parlament noch mehr zu stärken? Weil im Moment werden die großen Entscheidungen, ich habe so den Eindruck, teilweise ohne das Parlament gemacht. Das macht die Kommission und das machen die Regierungschefs. Das ist ja auch in vielen Bereichen vielleicht ganz notwendig. Aber das, wenn man ein Parlament hat, das direkt gewählt wird, also mehr geht ja eigentlich gar nicht. Und das muss ja auch der Anspruch einer Abgeordneten Claudia Walter sein, wenn sie da drin sitzt, dass sie nicht nur von irgendwelchen Kommissionen oder von Regierungschefs erfährt, wie die Politik zu laufen hat, oder ist das kein Thema?
Doch, absolut. Das ist ein Thema. Wir wollen ja auch, dass die EU demokratischer wird. Und du sagst, es ist bei Martin Schulz war es das erste Mal, dass das Parlament von seinem Recht gebraucht hat, den Haushalt zurückzuweisen. Das gab es noch nie, dass die gesagt haben, okay, der Haushalt gefällt uns nicht, bitte nochmal, back to sender. Wir würden gerne als sozialdemokratische Fraktion, dass das Europäische Parlament auch Initiativrecht hat, selber den Haushalt einbringen kann, selber Gesetze vorschlagen kann. Das ist bisher nicht so, obwohl das Parlament zusammen mit dem Rat Gesetzgeber ist. Aber es ist nicht wie bei uns, dass halt der Bundestag selber Gesetze
beschließt.
Das dann bindend ist für die Regierung.
Da
ist noch viel zu tun. Ja. Und unsere Vision ist ja Vereinigte Staaten von Europa, dass es wirklich so ist wie die Bundesrepublik, dass man zwar verschiedene Bundesländer hat, aber einen gemeinsamen Staaten.
Aber dafür muss man, glaube ich, auch wieder, und das höre ich so viel in Gesprächen, bestimmte Sachen wieder zurück auf die Länder geben, weil die EU hat sich natürlich in diesen ganzen Jahren natürlich auch viele Sachen angeeignet, dieser Witz mit diesen Bananen, krummen Bananen oder sowas alles. Das ist natürlich heute alles Geschichte, aber natürlich, ich glaube schon, es wäre auch eine wichtige Aufgabe für das neue Parlament, genau zu erkennen, in welchen Feldern ist es wirklich notwendig. Da gehört die äußere Sicherheit dazu. Wir haben über Friedensinitiative gesprochen, wir haben über Kriege, die jetzt rund um Europa herum funktionieren oder laufen. Ich glaube, da ist eine ganze Menge zu tun. Der innere Frieden, wie wir mit Menschen umgehen, da sind so viele Baustellen. Hast du keine Angst davor, was da alles auf dich zukommt? Oder?
Ach ja, ich habe schon Respekt davor. Das wird viel Neues sein, viel Schweres sein. Vor allen Dingen, wenn jetzt das Parlament noch mehr nach rechts rücken würde.
Das wollen wir ja verhindern.
Das wollen wir verhindern, aber ist nicht ausgeschlossen. ja, und trotzdem merke ich, also bei uns in der sozialdemokratischen Fraktion, auch bei anderen Parteien, gibt es schon viele gute Ideen, viel Motivation, da noch weiter vorzugehen. Also du hast angesprochen den Bereich Frieden. Es gibt zwar eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, aber die ist noch nicht so tief, wie ich mir das wünschen würde, wie viele sich das wünschen würden. Angefangen bei dem Außenbeauftragten. Mhm. Ne? Wir haben noch keinen richtigen Außenminister oder Außenministerin, die so viel Kompetenzen hat wie beispielsweise Annalena Baerbock als deutsche Außenministerin, sondern wir haben einen Außenbeauftragten, der ja aber eher eine, will nicht sagen repräsentative Funktion hat, aber jedenfalls nicht so viel Machtmöglichkeiten wie ein wirklicher Außenminister. Da würde ich schon mal anfangen.
Ja, die Welt verändert sich ja. Ne? Ich meine, es gibt so natürlich, wird jetzt, glaube ich, viele draußen geben, die sagen, ja, wir brauchen aber eine deutsche Außenministerin oder einen Außenminister. Aber spätestens seit dem Angriff auf die Ukraine und auf andere Sachen, auch was im Nahen Osten jetzt passiert, zeigt sich ja, wir leben nicht mehr in der Welt der 90er und 2000er Anfangsjahre, sondern die Welt verändert sich gerade, auch die wirtschaftlichen Probleme. Das heißt, und das erfordert eben halt viel Fingerspitzengefühl. Es braucht aber auch klare Strukturen. Ich glaube, die Menschen da draußen, das ist meine subjektive Erfahrung, die tragen auch viel mit, wenn sie wissen, wo es hingeht.
Das stimmt. Und ich glaube, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, dann sieht man doch schon, was auch die EU lernen musste. Also sag mal Corona beispielsweise, das war ja eine riesen plötzliche Krise, mit der niemand gerechnet hat. Und am Anfang sah man, dass jedes Land plötzlich alleine agiert hat, alleine Impfstoffe, Masken etc. bestellt hat, bis plötzlich klar wurde endlich, dass man wesentlich günstiger unterwegs ist, wenn die EU da gemeinsam Bestellungen aufgibt, gemeinsam handelt, sich gemeinsam darauf verständigt, wie mit den Grenzen umgegangen wird etc. Oder mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Nur gemeinsam kann die EU hier ja gegen Putin auch vorgehen, die Ukraine unterstützen, Waffen gemeinsam bestellen. Auch das ist nicht nur billiger, sondern schlagkräftiger. Ein Land alleine, auch wenn es 84 Millionen Einwohner hat wie Deutschland, kann niemals gegen so einen Putin ankommen, aber auch nicht gegen China mit Riesenwirtschaftskraft mit 1,3 Milliarden Menschen fast und oder auch nicht gegenüber den USA, wo wir nicht wissen, wer im November da gewählt werden wird, ob nicht Trump wieder Präsident wird und die USA dann plötzlich einen völlig anderen Kurs fahren. Also gerade
also ich glaube,
in so einer
wenn Trump wirklich, was ich nicht hoffe, rankäme, dann dann wissen wir, was kommt. Aber auf der anderen Seite, da die Politik verändert sich jetzt ja auch schon. Die hat sich ja auch schon unter anderen amerikanischen Präsidenten verändert, weil Amerika einfach auch sagt, glaube ich, die USA, Europa, ihr müsst langsam mal auf eigene Füße kommen. Ihr müsst auch eigene Entscheidungen treffen. Ich meine, diese Diskussion, die wir hatten mit den 2% für Ausgaben im Militärbereich, das ist hat uns auch Obama schon um die Ohren geschlagen. Nur Trump macht das eben in einer unsäglichen Art und Weise und er will alles kappen. Also das ist da kommt was auf uns zu, egal wer Präsident wird. Das wird sich verändern. Ich habe ja eben gesagt, die Zeiten verändern sich im Moment im Sauseschritt.
So ist es auch bei der, nicht nur bei der Friedens- und Sicherheitspolitik, sondern auch bei der Wirtschaftspolitik. Wir haben es gerade gesehen, dass zwischen den USA und China da auch eben ein wirtschaftliches Wettrennen ist, dass die USA jetzt wieder Zölle verhängen gegenüber China.
100% für E-Autos, ja.
Ganz genau. Und wir wissen im Vergleich mit China, dass China versucht, den EU-Markt mit billigen Produkten zu fluten. Umgekehrt, wir nur halb so viel Waren aus der EU nach China exportieren wie andersrum. Wir haben selber, weil wir nicht genug Geld in die Hand genommen haben, beispielsweise für die Solarbranche, hier unseren Startvorteil verloren. Wir waren führend in der Solarenergie. Und haben hier die Solarbranche verhungern lassen. Inzwischen ist China führend und wir kaufen Solarprodukte, Solarenergie und Solaranlagen von China, weil es billiger ist. Also das ist schon, da müssen wir viel, viel besser werden. Da muss die EU auch wirklich für ja, für den ganzen Wandel, für den ganzen Umbau der Wirtschaft, für die Energiewende, für das, was wir Transformation nennen. Ich mag diesen Begriff nicht, aber diesen ganzen Umbau von Energie und Wirtschaft, ja, muss die EU auch Geld in die Hand nehmen.
Und wir müssen die Menschen mitnehmen. Also wenn ich mal zusammenfasse, wir beide sind der Meinung, glaube ich, dass wir ein sehr starkes Europa brauchen. Wir brauchen ein eigenständiges Europa. Wir brauchen ein Europa von Staaten, die demokratisch und frei agieren. Das, was uns ausgemacht hat in den letzten 70, 80 Jahren, ohne Krieg. Wir müssen versuchen, mit dieser Kraft, die wir dann entwickeln, eben solche Krisen auch zu bewältigen, aber nur gemeinsam, weil ein einzelnes Land, selbst Frankreich als Atommacht, kann das nicht alleine. Das alles kommt auf uns zu. Dazu brauchen wir ein starkes europäisches Parlament. Dazu wünsche ich, dass du da reinkommst.
Dankeschön.
Wenn du drin bist, jetzt kommt so eine Frage so ziemlich zum Ende. Ja. Was ist dein größter Wunsch, was du dann oder was du machen möchtest? Oder was erhoffst du dir, wenn du 5 Jahre später dann so mal so ein Resümee ziehst? Was soll passiert sein? Wo du mit dabei geholfen hast?
Ja, also es sind ganz viele Punkte, aber ich nenne mal 3. Also einmal möchte ich mich sehr dafür einsetzen im Bereich Kommunen und Regionen, dass da das die Unterstützung für Kommunen und Regionen dahin kommt, wo sie auch benötigt wird, nicht nur finanziell, sondern auch politisch. Das wäre ein Punkt. Der zweite Punkt, mich beschäftigt das Thema Migration sehr. Das ist auch beruflich das Thema, mit dem ich für das ich verantwortlich bin. Und dass da dieser neue Asylkompromiss GAS so umgesetzt wird, dass auch die Menschenrechte eingehalten werden, dass auch kontrolliert wird, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Und der dritte Punkt ist, ich würde sehr viel dran setzen, dass die Begegnungsmöglichkeiten für Jugendliche noch weiter ausgebaut werden. Das ist schon so klasse mit Erasmus Plus, ja. Ein Austausch, der gefördert wird, nicht nur zwischen Studierenden und Schülern, Schülerinnen, sondern auch Auszubildenden. Und das auch dazu beiträgt, dass man woanders studieren kann, aber auch die Ausbildung in anderen Ländern machen kann. Genau das brauchen wir. Das ist die Zukunft der EU. Da möchte ich gern mit dran weiterwirken.
Ja, Claudia, dann sage ich schon mal vielen Dank dafür. Und dann werden wir beide jetzt alle Daumen drücken, dass viele Menschen am 9. Juni oder bereits davor, wie gesagt, man kann heute schon in Köln. Jeden Tag kann man wählen. Es gibt keinen Grund, nicht zu wählen. Und man kann sich zum Beispiel auch über diesen sogenannten Wahl-O-Mat informieren. Das ist ja eine mittlerweile gängige Plattform im Internet, wo man mal die einzelnen Parteien sich mal angucken kann sehen kann, wo stehen die Positionen.
Super Möglichkeit, ne? Sich zu informieren.
Ich habe jetzt in den letzten Wochen festgestellt, dass viele das machen. Das kann man dann nur so auffordern. Man kann sich über dich über das Internet informieren, über deine Homepage.
Auf jeden Fall.
Man wird dich auch in Köln und Umgebung sicherlich bis zum 9. Juni häufiger sehen. So die Endphase ist immer das Schlimmste. Ich wünsche dir dafür Gesundheit und Kraft.
Dankeschön.
Und dass du am Ende des Tages sagen kannst, das hat sich für alle gelohnt, für die Menschen in Köln, für dich und für Europa.
Ja,
vielen Dank, Claudia.
Würde mich sehr freuen. Vielen Dank, Andreas.